Wir sind heute im Gespräch mit Tjede von Women Defend Rojava. Für was steht ihr?
Also Women Defend Rojava ist eine Kampagne, die 2019 von Kongrastar, direkt von der kurdischen Frauenbewegung in Rojava, ausgerufen wurde. Und zwar für Aktionen zur Verteidigung der Frauenrevolution. Denn im arabischen Frühling haben sich die KurdInnen in Rojava zusammengetan und haben sich gegen den IS und gegen den syrischen Staat gewehrt und haben dort eine Autonomieregion aufgebaut, die auf demokratischen Werten fußt. Und diese wurde dann 2019 sehr stark von der Türkei wieder angegriffen durch eine Bodeninvasion, wo Gebiete besetzt wurden. Und da hat diese Kampagne eben gestartet. Und seitdem arbeiten wir in Europa, aber vor allem in Deutschland, machen verschiedene Aktionen, um auf den Krieg in Nord- und Ostsyrien aufmerksam zu machen und um auch die Errungenschaften und die Lösung für einen Frieden aufzuzeigen. Und machen verschiedene Bildungsarbeiten, Vorträge, Veröffentlichungen.
Nach dem Besuch unseres Bundeskanzlers in Istanbul und dem Anschlag auf den staatlichen Rüstungskonzern Stusas in Ankara, zu dem sich die kurdische Arbeiterpartei PKK bekennt, startete die Türkei kurz darauf Luftangriffe auf kurdische Gebiete im Irak und Syrien. Allerdings greift die Türkei die Kurden nicht erst seit letzter Woche an. Trotzdem legitimiert die kurdische Freiheitsbewegung diesen Anschlag nicht. Was ist passiert? Welche Ziele wurden angegriffen und wie können diese strategischen Ziele verstanden werden?
Also die PKK ist nicht Rojava, ist nicht die Selbstverwaltung in Nord- und Ostsyrien. Diese Angriffe passieren seit Jahren, seitdem diese Revolution gestartet hat, 2013. Und sie werden so geführt, also mit einer Kriegsstrategie, die nennt sich Krieg niedriger Intensität. Es ist ein Krieg, der keine klassischen Kriegsbilder in den Medien verursacht, wie wir sie auch aus jetzt zum Beispiel Gaza kennen. Das ist sehr geschickt gemacht. Also dieser Krieg wird jeden Tag geführt. Er ist spürbar, wenn man vor Ort ist. Es passieren regelmäßig Drohnenangriffe auf Frauen, die sehr gezielt ausgesucht werden. Und es passiert auch Krieg auf wirtschaftlicher Ebene zum Beispiel. Alles, um eben den Aufbau zu verhindern. Das ist diese Strategie. Und jetzt eben seit Mittwochabend gibt es wieder eine neue Angriffswelle, eine auf höhere Intensität. Also es gibt viele Luftangriffe, vor allem im nördlichen Teil von Rojava an der türkischen Grenze, damit diese Grenze verschoben wird oder beziehungsweise die Türkei versucht, ihre eigene Grenze südlich zu verschieben und deswegen vor allem in den nördlichen Teilen von Syrien anzugreifen, um langfristig eine 25 Kilometer Sicherheitszone zu schaffen, in der kein Leben gut existieren kann, in der eine Gesellschaft nicht leben kann und in der vor allem dieser Aufbauprozess komplett gehindert ist. Und auch müssen wir sehen, dass es keine rechtliche Legitimation oder kein legitimer Vergeltungsschlag, wie die Türkei sagt, ist. Denn diese Angriffe passieren auf zivile Strukturen, also auf ZivilistInnen teilweise und vor allem auf zivile Infrastruktur. Das hat genau diesen Effekt, also dass dieser Aufbau eben verhindert werden soll. Und Angriffe auf zivile Infrastruktur, auf ZivilistInnen, ist völkerrechtswidrig. Also das ist keine Kriegsstrategie, die zugelassen ist. Die Türkei ist NATO-Partner und greift trotzdem an. Aber es ist eigentlich klar, gesetzlich geregelt, es sind völkerrechtswidrige Angriffe. Und somit können wir es nicht als Vergeltungsschlag für den Anschlag auf Ankara sehen, weil es hat überhaupt kein Maß. Also es passt überhaupt nicht zur Realität.
Wie können die Angriffsziele der Türkei interpretiert werden?
Um das zu verstehen, erkläre ich vielleicht noch einmal diese Autonomieregion. Also es ist eine Region in Syrien. Syrien ist selber auch unter einem Embargo und somit die autonome Region auch. Kein eigener Staat, sie haben ihre eigenen Gesetze, aber sind auch verantwortlich für ihren eigenen Aufbau. Also zum Beispiel wirtschaftlich gesehen müssen sie eine funktionierende Wirtschaft haben, sonst hat die Gesellschaft keine Lebensgrundlage. Und wenn dann zum Beispiel Stromversorgung, Wasserversorgung, auch landwirtschaftliche Flächen, Weizenflächen angegriffen werden, dann hat das einen immensen Effekt auf die Gesellschaft und gehindert es auch, diese demokratischen Strukturen weiter aufzubauen.
Um was geht es in den jahrelangen Anschlägen von Seiten der Türkei, die auch NATO-Partner ist?
Genau, wir können sagen, dass der Krieg auf ideologischer Grundlage fußt. Also es geht in Kriegen natürlich auch um Wirtschaftsinteressen, um das Öl vor Ort. Aber vor allem ist es ein ideologischer Krieg, denn in Rojava wird ein neues demokratisches System ausprobiert. Das System nennt sich demokratischer Konföderalismus und ist ein System, welches von Abdullah Öcalan vorgeschlagen wurde, welches letztendlich für die ganze Welt gelten kann, also auch in Deutschland. Und Rojava ist ein Projekt, welches seit 10 Jahren dieses System versucht, in die Praxis umzusetzen. Das ist der eigentliche Grund für diese Angriffe. Also das sieht man zum Beispiel daran, dass auch in Europa der Krieg gegen dieses Projekt geführt wird. In Europa werden kurdische AktivistInnen an Deutschland ausgewiesen, um sie hier zu verurteilen. Es gibt massive Repressionen gegen politisch Aktive, die sich für dieses Projekt einsetzen, für diese Revolution einsetzen und auch Aufklärungsarbeit darüber machen wollen, dass es eben keine Terrorregion ist, sondern ein Hoffnungsschimmer für uns alle sein kann. Also die Frauen haben eine große Rolle in diesem System. Es gibt überall Frauenstrukturen, die ihre eigenen Entscheidungen treffen, die ihre eigenen Ideen umsetzen können und Mitspracherecht in allen Bereichen der Gesellschaft haben. Die Wirtschaft wird auf einer ökologischen Grundlage versucht aufzubauen. Sehr, sehr bildlich wird, wenn wir betrachten, dass erst vor wenigen Tagen, bevor die Angriffe am Mittwochabend begannen, war Olaf Scholz zu Besuch in der Türkei und hat einen Deal mit der Türkei gemacht, dass Rüstung wieder in einem sehr großen Maße an die Türkei geliefert werden soll. So groß, wie es die ganzen letzten Jahre nicht war. Und wenige Tage darauf haben diese Angriffe angefangen. Also wir können sehr gut sehen, wie verschiedene Länder eben kooperieren, wie auch internationale Mächte sich verbünden, um gegen diesen Feind vorzugehen, aber eben der Feind im Sinne von einer demokratischen anderen Welt.
Die kurdische Freiheitsbewegung versteht die Antiterrorgesetze und die eingesetzten Sicherheitsmaßnahmen im Nahen Osten als Kontrollmechanismen, die den demokratischen Konföderalismus zu verhindern versuchen. Wie versteht die kurdische Freiheitsbewegung den ideologischen Konflikt zwischen der sogenannten Krise der kapitalistischen Mächte und der demokratischen Moderne?
Also die kurdische Freiheitsbewegung definiert unsere aktuelle Phase, in der wir leben, als eines dritten Weltkrieges. Dieser passiert seit ungefähr 25 Jahren und der Nahe Osten gilt als Zentrum für diesen dritten Weltkrieg.
Mit einer nationalen Vereinigung der Kurden, der KDP und der kurdischen Freiheitsbewegung könne sich gegen die Angriffe geschützt werden. Diese Kooperation würde allerdings für die kurdische Freiheitsbewegung ihre Linie des demokratischen Konföderalismus zerstören. Wie kann die kurdische Freiheitsbewegung auf die Angriffe reagieren?
Worauf ich eingehen kann, ist, dass niemals die Lösung sein kann, einen Staat zu begründen. Auch nicht als Kurdistan. Davon hat sich die kurdische Freiheitsbewegung seit den 2000ern abgekehrt. Also es hat als nationale Befreiungsbewegung gestartet und verfolgt eben nun das Ziel des demokratischen Konföderalismus, der besagt, dass wir keinen Frieden schaffen, wenn wir neue Staaten begründen. Und die KDP zeigt gerade, dass keine demokratischen Ziele für ein befreites Kurdistan oder für die kurdische Bevölkerung aufbaut. Und um vielleicht nochmal verständlicher zu machen, wie man sich einen Frieden ohne Staaten vorstellen kann, wird in dem Begriff des dritten Weges eigentlich besagt, dass man die Welt nicht so dual betrachten sollte, wie wir es gerade machen. Also wir können Konflikte nicht auf zwei Seiten runterbrechen und können uns somit zum Beispiel in Kriegen auch nicht auf eine Seite der Staaten schlagen. Also beispielsweise im Palästina- und Israel-Konflikt werden Staaten keine Lösung bringen, denn die staatliche Mentalität beruht auf Ausgrenzung, beruht auf Nationalismus, auf Faschismus. Und somit besagt die kurdische Frauenbewegung, dass Angriffe auf eine Bevölkerung niemals legitim sein können und für eine Lösung die Bevölkerung aber für sich selber einstehen muss. Die Bevölkerung muss ein eigenes System aufbauen, ohne einen Staat, sondern eben von der Bevölkerung aus, von unten heraus demokratisch. Also der demokratische Konföderalismus ist ein System, welches auf der Gesellschaft fußt und nicht auf staatliche Grenzen oder auf staatliche Verwaltungen und ist somit auch ein System, welches an unterschiedlichen Orten unterschiedlich anwendbar ist und immer an die Gesellschaft auch angepasst werden muss. Also in Nord- und Ostsyrien gibt es zum Beispiel kurdische und arabische Gebiete. Da funktionieren Teile des Systems auf die Bevölkerung angepasst. Und das ist auch die Lösung, welches die kurdische Freiheitsbewegung für den gesamten Nahen Osten und auch noch darüber hinaus für Kriege vorschlägt und für eine befreite und auch im Nahen Osten auch eine stabile Gesellschaft. Denn das ist auch das Ziel, ist eine große Instabilität im Nahen Osten zu schaffen. Und das zeigt einmal mehr, dass die Gesellschaft eben sich auf sich selbst verlassen muss und ihre eigenen Strukturen aufbauen muss und eben nicht auf einen Staat sich verlassen kann. Also abschließend sagen kann ich noch, dass die Revolution in Nord- und Ostsyrien Hoffnung an die ganze Welt gibt und uns immer wieder zeigt, dass wir niemals aufhören sollten, für eine befreite Welt zu kämpfen, für eine demokratische Welt zu kämpfen und auch für eine Welt zu kämpfen, in der Frauen frei sein können. Und wir sind dafür, dass eine neue Internationale mit den Grundsätzen von Jinjiang Azadi aufgebaut wird.